Ja, heute sind wir im Wald. Es geht nämlich um Ameisen. Dr. Magdalena Sorger ist Ameisenexpertin. Frau Sorger, ich bin total gespannt auf das. Sie haben ja so, wissen ja so viel über Ameisen. Es heißt, es gibt zu jedem Menschen eine entsprechende Ameise, die dazu passt, zu diesem Menschentyp. Welcher Ameisentyp sind Sie?
Also da wähle ich eindeutig die Schnappkieferameise.
Die Schnappkieferameise?
Ja, so ist es.
Und über die werden wir natürlich noch einiges hören. Können Sie auch sagen, was ich für eine Ameise wäre?
Da müsste ich Sie ein bisschen kennenlernen, wie Sie denn so sind und welche Ameise Ihnen da entsprechen könnte.
Gut, das können Sie aber im Laufe der Sendung herausfinden. Das
können wir herausfinden.
Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also wir werden alles erfahren, was wir immer schon über Ameisen wissen wollten. Sie auch, wenn Sie dranbleiben.
Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. So, heute geht es um Ameisen. Ja, genau, um diese kleinen Krabbeltierchen, die wahrscheinlich jeder und jede von uns schon mal dabei beobachtet hat, wie sie emsig Dinge von hier nach dort transportieren, die aussehen, als wären sie eigentlich viel zu groß und zu schwer für die winzigen Tiere. Genauso hat das bei ihr auch mal angefangen. Und aus dem Beobachten ist die Leidenschaft ihres Lebens geworden. Sie erforscht auf der ganzen Welt das Verhalten der Tiere, die sie die geheimen Herrscherinnen der Welt nennt. Die Evolutionsbiologin Magdalena Sorger zu Gast auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sie haben ja einiges mitgebracht, das werden wir uns ganz in Ruhe alles angucken. Wir haben jetzt Frühling. Was ist das für eine Zeit für die Ameisen hier bei uns?
Das ist die Zeit, wo die Ameisen wieder aufwachen, aus der Winterruhe herauskommen, die sie oft im Boden verbringen, wo es eine konstante Temperatur gibt. Und wenn es dann wärmer ist, dann können sich die Ameisen wieder bewegen und schauen mal, wo es Futter gibt, was es gibt und kommen heraus und erkunden ihre Umgebung.
Wie hat man sich denn diese Winterruhe vorzustellen? Schlafen die dann oder was machen die?
Also sie sind in einer sogenannten Winterstarre. Ameisen sind kaltblütige Lebewesen, das heißt, die können immer nur so agieren, wie, also die haben dieselbe Temperatur, wie die Außentemperatur ist. Das heißt, wenn es warm ist, können sie sich gut bewegen, je kälter es wird, desto schwieriger wird es, wie auch bei uns eigentlich ein bisschen, oder?
Stimmt, das stimmt. Ja. Wie viele Ameisen gibt es?
Also weltweit gibt es 15.000 verschiedene Ameisenarten. Um diese Zahl in den Kontext zu setzen, das ist dreimal so viele Ameisenarten wie alle Säugetierarten auf der ganzen Welt.
Ah, tatsächlich.
Und das sind nur Ameisen. Also wenn wir über Insekten sprechen, dann sind das Millionen. Aber ja.
Also 15.000 Arten. Und was schätzen Sie, wie viele Tiere, wie groß ist die Zahl der Ameisen auf der ganzen Welt? Kann man das überhaupt sagen?
Also die Biomasse, sagt man, ist ca. 20 Billiarden Ameisen.
Billiarden?
So ist es, sehr viele Nullen. Und man sagt, dass die Biomasse ist ca. 20% der Biomasse des Menschen. Also alle Menschen,
ja.
Alle Ameisen der Welt machen ca. 20% aller Menschen dieser Welt aus.
Sagen.
Das ist viel, ja.
Unglaublich viel.
Ja.
Also ich bin so gespannt über Ihr Ameisen, auf Ihr Ameisenwissen, was Sie uns in dieser Sendung vermitteln werden. Ja, Frau Sorger, wir werden heute ganz viel über Ameisen von Ihnen lernen. Die erste Frage, es gibt viele Menschen, die ekeln sich vor Ameisen. Die sind für viele Menschen negativ besetzt, weil die krabbeln, die sind so klein, die wird man nicht wieder los, das juckt, wenn die auf einem rumkrabbeln. Was können Sie dagegen setzen? Brechen Sie eine Lanze für die Ameise?
Ja, also das kann ich auf einer Seite gar nicht verstehen, auf der anderen ein bisschen, weil ich bin ja nicht mit den Ameisen aufgewachsen. Aber wenn man mal beginnt, diese Welt zu beobachten und da mal genau hinzuschauen, dann gibt es da so viel Spannendes zu entdecken. Also wie Ameisen aussehen, wo da Härchen sind, wo da Strukturen sind, interessante. Und wenn man dann zusätzlich auch noch weiß, was die Ameisen für uns tun, für die Umwelt tun, dann beginnt man sie vielleicht auch in einem anderen Licht zu sehen. Also
das Erste, was einem ja auffällt, wenn man die beobachtet, habe ich ja eben schon gesagt, dass die so unglaublich für sie eigentlich viel zu große Gegenstände transportieren können. Wie stark sind die? Das sind doch unglaublich starke Tiere. Ne? Das
sind unglaublich starke Tiere. Also die stärkste Ameise der Welt, die kann das Hundertfache ihres Gewichts tragen.
Das Hundertfache?
Also, wenn Sie sich das mal vorstellen, 100-mal sie selbst, das kann die Ameise tragen, kopfüber sogar.
Und wie ist es mit der Intelligenz? Sind die ähnlich intelligent wie Menschen?
Ja, Intelligenz ist immer so eine Frage, wie man das definiert. Intelligenz hat oft etwas mit Kommunikation zu tun. Ameisen sind sehr gute Kommunikatorinnen untereinander. Und wir verstehen vielleicht nicht immer, was sie tun. Aber Ameisen haben die Fähigkeit, komplexe Behausungen zu machen, haben alle Jobs, die eigentlich auch wir in einer Großstadt haben. Also ich glaube sehr wohl, dass Ameisen intelligent bezeichnet werden können.
Was wir von den Ameisen lernen können, vor allen Dingen was Gemeinschaft angeht, das gucken wir uns nachher ja noch am Beispiel eines Ameisenhaufens an. Sie haben hier eine Menge mitgebracht, ja. Unter anderem die größte und die kleinste Ameise. Ja. Vielleicht zeigen Sie uns die mal und erklären uns, was es damit auf sich hat.
Also die größte Ameise der Welt, die ist jetzt nicht so schwer hier zu sehen.
Die ist ja riesig.
Das ist eine Riesenwaldameise und das ist auch nicht nur eine Arbeiterin, sondern es ist eine Königin, die auch im Volk meistens...
Einmal ganz ruhig halten, damit die Kamera das erfassen kann, ja.
Das ist auch dann im Volk meistens die größte Ameise. Ja. Also die Arbeiterinnen ja. sind dann meistens ein bisschen kleiner. Man erkennt hier auch Flügel. Ja. Also Ameisenköniginnen haben für den Paarungsflug, den sie einmal in ihrem Leben machen, haben sie Flügel.
Ja.
Die sieht man bei dieser Ameise auch nicht. Die hat es halt nicht geschafft, danach eine Kolonie zu gründen. Dann hätte sie abgestriffen und hätte dann begonnen, Eier zu legen.
Okay.
Das ist ja nicht der Fall gewesen.
Also, wie heißt die? Was ist das für eine
Riesenwaldameise.
Riesenwaldameise.
Dinomyrmex gigas.
Die gibt es bei uns aber nicht, ne?
Die gibt es bei uns nicht. Es gibt bei uns auch große.
Okay, und die kleinste?
Ja, mit der kleinsten wird es schon ein bisschen schwieriger mit dem Schaum.
Kann man die sehen mit der von der Kamera? Also, wir halten die mal ganz ruhig.
Wenn ich es mal so mache, dann sieht man vielleicht so fast ein Staubkorn hier irgendwo.
Die ist so winzig.
Die ist winzig klein. Ja. Also die ist wirklich nur nicht mal einen Millimeter groß. Die ist sehr, sehr klein. Findet man auch nur, wenn man wirklich weiß, wonach man sucht.
Wo gibt es sie?
Die habe ich aus den Tropen mitgebracht, also die habe ich aus Borneo mitgebracht, wo ich sie im Boden gefunden habe. Also im Boden, in der Laubstreu bewegen sich diese Ameisen.
Ja, und die Ameisen, die hier bei uns im Norden am meisten vorkommen, welche sind das?
Ja, also es gibt natürlich viele verschiedene Ameisen, die bei uns vorkommen, aber die bekanntesten sind natürlich die Waldameisen. Die Waldameisen, die schon von ihrem Ameisenhügel bekannt sind, die vielen Menschen ein Begriff sind. Da gibt es aber auch nicht nur eine Art, da gibt es viele, die sehr, sehr ähnlich ausschauen. Also die habe ich Ihnen hier mitgenommen, also die Waldameise, das wäre hier die zweite von unten.
Die zweite von unten, wir genau. halten das mal so hin.
Und das sind auch zwei Individuen, hier auf die Nadel drauf präpariert, ein bisschen größere und ein bisschen kleinere Arbeiterinnen, sind aber beides Arbeiterinnen.
Beides Arbeiterinnen?
Ja.
Es gibt ja so ganz viele verschiedene Aufgaben innerhalb eines Ameisenvolkes.
Das ist richtig.
Was ist denn der Unterschied zwischen Ameisenweibchen und Ameisenmännchen?
sie sehen ganz anders aus. Also Ameisenweibchen erkennt man daran, dass sie meistens das größte Individuum in der Kolonie sind. Also relativ groß, haben, wie schon erwähnt, zu einem Zeitpunkt ihres Lebens Flügel.
Ja.
Das haben sie mit den Ameisenmännchen gemeinsam. Die sind etwas kleiner, immer noch größer als die Arbeiterinnen, etwas kleiner, haben auch Flügel. Und das hat etwas damit zu tun, dass sie natürlich zum Paarungsflug, wo sie ausschwärmen, sich finden und sich paaren.
Ah, deswegen haben die nur zu dem Zeitpunkt Flügel.
Genau, so ist es, ja. Aber für die Männchen ist, wenn die Paarung abgeschlossen ist, auch ihre Aufgabe abgeschlossen.
Und das heißt?
Das heißt, dass man nicht so genau weiß, was sie dann danach so alles machen. Meistens enden sie dann im Schlund anderer Tiere, also werden Nahrung für andere Tiere, weil sie haben eigentlich ihre Aufgabe für die Ameisenkolonie, haben sie damit erledigt.
Das heißt, es gibt auch viel mehr Weibchen als Männchen?
Das ist richtig, ja. Also, in einer Kolonie gibt es üblicherweise eine Ameisenkönigin, die mit der Eiablage beschäftigt ist und die hat, bevor sie die Kolonie gegründet hat, im Paarungsflug sich mit einem Männchen gepaart. Mhm. Also wurde befruchtet.
Ja. Ich habe gelesen, es gibt auch extra so Männchenbändigerinnen. Was machen die denn?
Ja, also wenn es Zeit ist, im Frühsommer, späten Frühling, also wenn die Paarung beginnt, dann kommen aus Eiern dann Männchen und junge Königinnen. Die sind alle geflügelt, die sind im Nest und die warten jetzt darauf, dass der richtige Zeitpunkt kommt, dass sie ausschwärmen können. Dieser Zeitpunkt ist von Art zu Art unterschiedlich, aber ist oft nach einem starken Regen, nach einem gewissen Temperaturen. Und die Männchen sind natürlich schon sehr motiviert und die wollen eigentlich schon hinaus. Und dann gibt es Arbeiterinnen, die sich darum kümmern, dass die Männchen das erst machen, wenn Zeit dafür ist. Und diese Arbeiterinnen, die nenne ich die Männchenbändigerinnen. Das heißt, die haben ihre eigenen Methoden, dass die Männchen hier noch ein bisschen warten.
Ja, ja. Woher wissen Sie das? Ich meine, Sie sagen, Sie haben gerade, Sie nennen die so.
Ich nenne die so, ja, ja. Also ich habe eine Schnappkieferameise in Florida untersucht und habe bei dieser Schnappkieferameise beobachtet, wie die Arbeiterinnen diese Männchen beruhigen, indem sie sich zusammenkauern und sie tragen können. Und mir ist das noch nie gelungen, denn bei mir flattern die Männchen immer nur herum. Und da habe ich diese Ameisenarbeiterin ganz genau beobachtet und habe gemerkt, dass sie etwas am Unterbauch des Männchens macht.
Ah.
Und habe mir gedacht, das probiere ich jetzt in einem Experiment aus und habe mir so ein Ameisenmännchen geschnappt und habe es am Bauch gestreichelt. Ganz vorsichtig. Und tatsächlich ist das Männchen immer ruhiger geworden, hat die Antennen an den Unterbauch gelegt, sich zusammengekauert und ist ruhig geworden. Und deswegen kann ich sagen, dass sich Ameisenmännchen durch Kraulen am Bauch beruhigen lassen.
Das ist verrückt, wie man sowas rausfindet. Sie haben schon gesagt, die Schnappkieferameise ist ja Ihre Lieblingsameise. Das ist auch die, die Ihnen entsprechen würde. Warum? Was ist an der so besonders? Sie haben ja auch eine Schnappkieferameise dabei, ne?
Ja.
Wir gucken uns die gleich auch nochmal. Ach, da sehen wir sie in groß. Da, jetzt sehen wir sie erstmal auf dem Bildschirm. Danach gucken wir sie uns in klein an. Was ist an der das Besondere?
Also Schnappkieferameisen haben mich ja schon sehr früh auf meinem Weg begleitet. Das heißt, sie sind mir einfach sehr nahe. Ich habe viel an ihnen geforscht und kenne sie relativ gut. Schnappkieferameisen können ja springen. Also das hat man in dem Video jetzt auch gesehen.
Ja.
Die können rückwärts springen, was ich sehr aufregend finde. Und dann habe ich eine Schnappkieferameisenart gefunden in Borneo, die auch noch vorwärts springen kann. Beide diese Dinge macht sie gut, aber nicht sehr perfekt. Und damit kann ich mich ein bisschen identifizieren. Ich mache gerne viele verschiedene Dinge. Nichts davon ist so ganz perfekt, aber ich probiere es und mache es gerne. Und deswegen passt die Schnappkieferameise gut zu mir.
Wissen Sie denn auch, warum die springt?
Ja, also der Rückwärtssprung ist gut erforscht. Das ist ein Fluchtmechanismus.
Mhm.
Also wenn es Gefahr gibt, wenn es heißt wegzukommen, dann springt sie rückwärts und segelt da durch die Luft und kommt von der Gefahrensituation weg. Der Vorwärtssprung, der ist erst von mir vor ein paar Jahren entdeckt worden und über den wissen wir noch nicht sehr viel.
Ah.
Es könnte etwas damit zu tun haben, dass sie sehr effizient durch unwegsames Gelände kommt, durch den Sprüngen. Es könnte etwas mit der Beutesuche zu tun haben. Das gilt es noch zu erforschen, weil vieles wissen wir einfach noch nicht.
Eben, das ist ja ein unendliches Forschungsfeld.
Ja.
Wo haben wir die? Für welche ist
so,
das jetzt?
Die unterste ist das.
Soll ich das nochmal so halten? Die unterste ist also die Schnappkiefer.
Ja, die hat hier geschlossene, also auf dem präparierten Exemplar hier hat sie geschlossene Kiefer, also
ja,
diese Mandibel, das schaut dann aus wie zwei Zangen. Die kann sie dann auch verwenden, um Dinge zu tragen. Aber natürlich, wenn sie sie aufzieht, ist das wie so ein gespannter Bogen. Und wenn dann die Härchen, die zwischen den Mandibeln sind, berührt werden, dann schnappt das zu.
Verstehe. Ja. Welche ist nochmal die nach Ihnen benannt ist? Ist die auch hier drin?
Die ist auch hier drin, ja.
Welche ist
die
das?
Liegt direkt darüber. Das ist diese Kammameise, also Magdalenas Kammameise könnte man sie nennen. Diakammer Magdalene wurde die genannt. Das ist eine Ameise, die ich gesammelt habe, die ich in Borneo gesammelt habe. Und meine Kollegen haben die dann beschrieben und benannt. Und weil ich sie gesammelt habe, haben sie mir dieses Geschenk gemacht und haben sie nach mir benannt, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe.
Ja, das ist doch toll, eine eigene Ameise. So, bevor wir weiter ins Detail gehen, Magdalena Sorger, hat Alicia Elling schon mal so ein paar Fakten über Ameisen für Sie zusammengestellt, von denen Sie vielleicht noch nicht gehört haben.
Sie kommunizieren über Duftstoffe, haben im vermeintlichen Chaos eine Ordnung, sind winzig und gleichzeitig erstaunlich. Ameisen. Hier kommen 9 Fakten, die so nicht jeder weiß. Jörg Beck hilft uns dabei. Ameisenjäger der Ameisenschutzwarte Nord. In der Lüneburger Heide zeigt er uns, was ihn seit 30 Jahren an den Krabblern fasziniert. Stilecht im Ameisenhemd.
Das ist eine perfekte Organisationseinheit, ein perfektes Leben, ein perfektes Zusammenleben gibt, ohne eine Führungskraft und ohne eine Verwaltung. Für viele Leute sind Ameisen Lästlinge, die einfach nur stören und einfach, wie sagen die einzelnen Leute, zum Beispiel I-Tiere sind. Nein, die Ameisen sind A- und O-Tiere.
Zum Beispiel faszinierend, die Königin, die je nach Art pro Tag tausende Eier legt, ist ein wahrer Spermaspeicher.
Die Königin kann bis zu 26 Jahre leben, wird einmal in ihrem Leben begattet, Klammer auf, kann auch von mehreren Männchen sein, Klammer zu, und hat sogenannte Samentaschen, da ist der Vorrat für 26 Jahre drin.
So etwas könnte Ameisen übrigens nicht passieren. Weil sie die Meister der Stauvermeidung sind, forschen Wissenschaftler seit Jahrzehnten an ihren Bewegungsmustern.
Zum einen ist es immer die gleiche Geschwindigkeit, aber es gibt keine Ameisen, die dann besonders schnell überholen oder wie auch immer, sondern fast immer die gleiche Geschwindigkeit.
Mit beeindruckender Geschwindigkeit verteilen sie auch Pflanzensamen im Wald.
Ein großer Faktor ist, dass die Ameisen zum Beispiel bis zu 180 Pflanzenarten verbreiten. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass sich Ameisennester dafür eignen, dass sich Vögel, Rehe, Kaninchen und so weiter auf ein Ameisennest setzen, lassen sich von den Ameisen besprühen und dadurch werden sie Ungeziefer wie zum Beispiel Läuse, Flöhe und Zecken los. Aber auch die Menschen machen sich das zunutze. Zum einen kann man mit der Ameisensäure Wasserkocher entkalken und zum anderen zum Beispiel sogar Flugzeuge enteisen.
Die Ameisensäure, mit der Flugzeuge enteist werden, wird aber synthetisch hergestellt. In so einem wimmeligen Ameisennest gibt es übrigens erstaunlich viele Berufe.
Wie Brutpflegerin, Königinbetreuerin, Wächterin, dann auch Weckerin, auch Männchenbändigerin, dann gibt es im Außendienst Jägerin, dann sind Späherin, dann sind es Blattlausmelkerin, dann sind es Verteidigerin, also unterschiedliche Berufe, sowohl drinnen als auch draußen.
Apropos Blattlausmelkerin, wie wir Menschen betreiben Ameisen Viehhaltung.
Sie halten sich zum Beispiel Lachnidenherden, also Rinden- oder Blattlausherden, melken dann die Blattläuse. Und dieser süße Saft der Blattläuse, der sogenannte Honigtau, ist die Hauptnahrung von vielen Ameisenarten.
Ameisen sind erstaunlich anpassungsfähig. Sie leben überall, selbst auf einsamen Inseln. Sie trotzen der Hitze in Wüsten oder siedeln sich in unwirtlichen Höhenlagen wie den Alpen an. Übrigens sind nicht alle Ameisen fleißig. Ab und zu sind faulere Artgenossen dazwischen.
Wenn man das vermenschlicht, würde man sagen, es ist eine Personalreserve. Die sind da, werden mit durchgefüttert. Aber wenn irgendwo Not an der Ameise ist, also weil ein Vogel zum Beispiel Ameise gefressen hat, treten die Ameisen dann ein und haben dann wieder ihre Aufgaben.
Wirklich faszinierend, diese Ameisen. Und es gibt bei ihnen immer wieder was Neues zu entdecken.
Ja, das kann Magdalena Sorger nur bestätigen. Das waren jetzt mal so ein paar Basics. Wir sind ja jetzt hier in einem Wald und haben mal versucht, so das Innere eines Ameisenhaufens so ein bisschen schematisch darzustellen.
Wenn man sich so eine Großstadt vorstellt, was sich da so alles abspielt oder so ein Hochhaus, dann kann man sich das Ähnliche in einem Ameisenhügel vorstellen. Also ein Ameisenhügel ist eine klimaregulierte Behausung. Also gibt es unterschiedliche Klimazonen. Im Boden ist zum Beispiel ein sehr stetes Klima, da überwintern die Ameisen dann natürlich auch. Da ist eine gute Luftfeuchtigkeit, eine hohe Luftfeuchtigkeit. Da werden oft die Eier zuerst gelagert.
Ja.
Im Hügel selbst, der aus Erdmaterial besteht, der ja dann auch mit einem gedeckten Dach versehen ist. Das heißt, das Dach besteht aus Nadeln und allem möglichen. Das ist ein Reet, eine Art Reetdach, das wir ja auch kennen.
Ja, ja.
Und das natürlich vor der Witterung schützt. Und da drinnen sind unterschiedliche Kammern, in denen zum Beispiel die Larven, die jetzt ein bisschen mehr Wärme benötigen, und die Puppen an genau den Platz gebracht werden, wo es für die Entwicklung passt.
Das ist ja wie so Kinderzimmer. Wir haben übrigens auch einen Beitrag von, wir können auch die Larven noch mal lebendig, also beweglich sehen. Wie machen die das mit ihren Babys? Also was passiert mit denen? Wie lernen? Wie haben Sie sich das vorzustellen? Werden die erzogen? Werden die groß? Da sieht man Larven, ne?
Ja, genau, das sind Larven. Also diese weißen Würmchen, könnte man sagen.
Ja, ja.
Das sind die Larven, das sind jetzt zum Beispiel auch Eier. Also diese Klumpen, die Arbeiterin hier hält oben, das sind die Eier, die zusammengeklebt sind. Die werden dann auch immer beleckt, damit sie feucht gehalten werden. Und die werden in erster Linie mal einfach versorgt. Also, dass sie genug zum Essen haben, dass sie genau das Klima haben, das sie brauchen.
Mhm.
Dann gibt es natürlich die Unterscheidung, ob aus einer Ameisenlarve eine Königin wird oder eine Arbeiterin.
Und wer entscheidet das?
Und das entscheidet die Arbeiterin, die sich dann kümmert um diese, beziehungsweise welche Pheromone, welche Informationen sie auch bekommt, wie diese Larve dann gefüttert wird, bei welchen Temperaturen sie gelagert wird. Das entscheidet dann, ob daraus eine Königin wird oder eine Arbeiterin.
Und wie werden die Aufgaben verteilt? Also wir haben ja ein paar schon gehört, aber es gibt ja noch unendlich mehr Aufgaben innerhalb so eines Ameisenstaates. Wie ergibt sich das? Wer was macht?
Also es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Es gibt die Arbeit im Nest und dann gibt es den Außendienst. Also es wird grundsätzlich so entschieden, dass wenn die Ameise jung ist, dann bleibt sie mal im Innendienst, da ist es sicherer. Und wenn die Ameise dann älter wird, ein bisschen Erfahrung schon im Bau gesammelt hat, dann geht sie hinaus und in den weitaus gefährlicheren Bereich, wo sie mit der Verteidigung, mit der Nahrungssuche zu tun hat. Wie das entschieden wird, was ganz genau die Ameise macht, das ist eigentlich eine flexible Sache. Denn die Ameise macht das, was gebraucht wird, wenn sie dafür ausgestattet ist. Das ist auch etwas, was vielleicht etwas ist, wo wir ein bisschen was lernen können.
Ja, ich wollte gerade sagen, also was können wir sonst noch alles lernen? Wir haben schon gehört, also Stau zum Beispiel gibt es nicht.
Ja.
Machen die das instinktiv? Wissen die instinktiv, wo sie längs laufen müssen?
Ja, also jede Ameise ist mit einem biologischen Kompass ausgestattet, dass sie einfach weiß, was zu tun ist. Also wenn jetzt zum Beispiel Grabarbeiten vor sich gehen, vielleicht kennen Sie das Sprichwort, zu viele Köche verderben den Brei. Also wenn sich da jetzt zu viele Ameisen in diesem Tunnelbau bewegen, dann geht da auch nichts weiter. Mhm. Das heißt, die Ameisen entfernen sich, bis nur so viele Arbeiterinnen drinnen sind, dass sie auch gut da weiterbauen können und die anderen machen dabei nichts. Sie schauen einfach zu. Mhm. Wenn jetzt aber irgendein Problem ist, vielleicht fällt eine Arbeiterin aus, dann gibt es sofort eine andere, die hier einspringt. Das heißt, die Ameise macht immer das, was benötigt wird. Wenn jetzt zum Beispiel das Nest angegriffen wird, dann werden die Aufgaben erfüllt, die nötig sind, um zu verteidigen, zu reparieren, die verletzten Arbeiterinnen zu versorgen zum Beispiel. Also es wird hier auch Wundheilung betrieben. Es werden sogar Gliedmaßen amputiert, wenn es nötig ist bei den Ameisen. Ja.
Und wie machen die das?
Ja, so wie man sich's vorstellt.
Schneiden sie ab dann?
Ja klar, also die Ameisen haben ja Mandibeln, also Beißwerkzeuge,
ja.
Mit denen können sie definitiv eine Gliedmaße abbeißen. Ja.
Wie ist überhaupt so ein Ameisenkörper aufgebaut? Was sind die wichtigsten Teile?
Ja, also grundsätzlich besteht ein Ameisenkörper aus drei Teilen, dem Kopf, dem Brustteil und dem Hinterleib. Aber die Ameise erkennt man ganz speziell dann noch an einem Extrateilchen, das zwischen der Brust und dem Hinterleib liegt, und zwar dem sogenannten Petiolus.
Aha, was ist das?
Ja, das ist so ein Stielchen, ein Knoten, der sich da befindet, und den besitzen nur die Ameisen. Also kein anderes Tier, kein anderes Insekt hat das. Und daran, wenn man den sieht, man weiß, wonach man das sucht, aber das kläre ich dann immer ganz genau, wo man da hinschauen muss, kann man die Ameise als Ameise erkennen.
Mhm. Und wie ist das mit dem Fressen? Also wovon ernähren die sich?
Teile von anderen Tieren, also etwas Fleisch.
Ja, und wenn man jetzt sieht, also kennt ja jeder, wenn da mal ein paar Brötchenkrümel auf den Boden fallen oder so, dann transportieren die das ja ab. Was machen die denn damit?
Ja, das wird also die erwachsene Ameise, die filtert das in ihrem Magen, also die nimmt alle flüssigen Bestandteile heraus und den Rest lässt sie liegen oder den braucht sie dann eben nicht mehr. Oder sie nimmt das in ihren Magen auf und dann gibt sie es den Larven weiter. Also Ameisen können ja von Kopf zu Kopf, Trophallaxis nennt sich das.
Ja, was also, man da gerade sieht.
Mund zu Mund Nahrungsaustausch ist das eigentlich. Das hat den Grund, dass die Arbeiterinnen, die das Nest nie verlassen, auch versorgt werden.
Mhm. Das ist alles super intelligent.
Ja, absolut. Ja.
Und die Kommunikation funktioniert ausschließlich über Gerüche?
Also in erster Linie über Gerüche. Das ist definitiv das wichtigste Kommunikationssystem der Ameisen. Aber es gibt auch noch alles mögliche andere. Also es wird bei den Ameisen auch geklopft, also taktil. Es wird der Himmel betrachtet.
Aha.
Also Ameisen können sich sogar nach den Sternen orientieren. Also das sind die Wüstenameisen zum Beispiel. Sie können sich aber auch nach Landmarken orientieren. Waldameisen machen das zum Beispiel. Mhm. Also welcher Baum wo ist, also die wissen ganz genau, wo das Nest ist, weil die eben auch ziemlich weit entfernt oft nach Nahrung suchen, dass sie ihren Weg auch gut zurückfinden, wenn es nicht möglich ist, den mit einer Geruchsspur zu markieren.
Ja, das habe ich mir schon gefragt, wie die das machen, dass sie immer genau wissen, wo sie hin müssen. Sie wissen ja nicht ohne Grund, wie so ein Bau auch von innen aussieht. Sie waren ja sogar schon auch mal drin. Wie macht man das denn? Wie kommt man an so einen Bau ran?
Also wenn das Nest im Boden liegt, dann gibt es die Möglichkeit, diesen Bau freizulegen. Und das macht man Schicht für Schicht und das macht man am besten, also man hat da einen Industriestaubsauger am besten, eine kleine Version davon ist der Exhaustor, mit dem man noch die Ameisen so einsaugen kann, den schauen wir uns ja auch noch an.
Also der Industrieameisen, dieser Industriesauger, ja, genau. Damit saugen sie alles, kann man alles dann raussaugen
aus dem
Bau?
Ja, also da schaut man einfach, wo ist das Nest, man saugt da hinein und sieht dann, wo das Loch immer weitergeht.
Ja.
Stößt man auf eine Nestkammer, dann saugt man den Inhalt auf, das stört die Ameisen noch nicht, die sind sind ja gut gepanzert mit ihrem Außenskelett.
Ja.
Und dann kann man die dann aus dem Staubsaugerbehälter anders sammeln,
irgendwo
sich ansehen oder sowas.
Ja.
Oder auch woanders hin tun, je nachdem. Und so geht man immer tiefer. Und das legt man eben Schicht für Schicht frei, dokumentiert das, wie es nötig ist. Und das kann auch mitunter recht tief gehen.
Also man sieht, sind Sie das?
Das
der Kopf,
ich,
den man da sieht?
Ja.
Das ist ja extrem tief.
Das waren 3,5 Meter. Das war eine Schnappkieferameise in Florida, die Reliktschnappkieferameise, von der der Nestbau unbekannt ist.
Mhm.
Und ich wollte dem auf die Spur gehen und habe begonnen, da hinunter zu graben. Und ich bin an kein Ende gekommen. Das heißt, die 3,5 Meter, da ging es immer noch weiter. Aber es war mir dann mit dem Handgraben einfach nicht mehr möglich, hier weiter zu tun. Das heißt, wir müssten dann mit einem Bagger kommen und müssten das anders machen.
Krankhaft. Sie werden uns ja gleich noch, Sie haben ja auch noch Werkzeug mitgebracht,
wir
werden
uns gleich
ein bisschen zeigen, wie Sie eigentlich arbeiten. Wissensvermittlung, also das Vermitteln von Wissen über Ameisen, das sehen Sie ja als Ihre Hauptaufgabe an.
Ja,
ne?
Ja. Also ich glaube, dass Ameisen wichtig sind und auch spannend sind. Und einfach, vielleicht sieht man diese kleinen Tiere oft nicht und man schaut auch nicht so genau hin. Und wenn man ein bisschen was über die Tiere weiß, vielleicht sie mal von der Nähe gesehen hat, dann betrachtet man die Sachen auch anders. Denn Ameisen kann man überall beobachten. Also jeder Strauch, jedes Stück Boden, jeder Baum. Wenn man genau schaut, findet man nicht nur eine Ameisenart wahrscheinlich, sondern mehrere und dann auch noch andere Insekten. Also es gibt so viel zu entdecken. Und das ist auch gleich das Nächste. Es gibt so viel zu entdecken. Wir wissen ja noch so viel nicht.
Genau. Also, und man braucht gar nicht weit zu reisen.
Die sind
es gibt
sie
ja überall. Ja,
überall.
Ne? Stichwort Wissen. Junge Menschen sind ja besonders wissbegierig. Deshalb sollte man ihnen so früh wie möglich die Gelegenheit bieten, ihrem Forscherdrang nachzugehen und so viel wie möglich zu lernen. Das geht auch außerhalb der Schule. Philipp Eggers zeigt an einem Beispiel aus Kiel, wie hervorragend das Miteinander zwischen großen und kleinen Forschern funktionieren kann.
Irgendwo hier im Wasser muss es sein. Die Gymnasiasten Rajan und Lennig sind im Auftrag der Wissenschaft an der Kieler Förde unterwegs. Sie sind mit studentischer Unterstützung auf der Suche nach Phytoplankton, also nach einzelligen Algen, die eigentlich in den Ozeanen leben und sich mit der Strömung treiben lassen. Die wollen sie finden und dann katalogisieren.
Es gibt ja unendlich viele Arten, die man aber nicht alle kennt, die alle sehr ähnlich, aber auch unterschiedlich aussehen. Und also wir machen sozusagen ein Minibuch, ein Minikatalog, damit man diese Arten dann erkennen kann. Und, dann kann man wissen, dass zum Beispiel jetzt auch eine Qualle mal ein Plankton gewesen ist oder ein Krebstier.
Einmal pro Woche forschen die beiden Schüler am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel im Freitagsforschungsclub. Entstanden ist das alles aus einem Zufall heraus, weil Schüler sich ohne Lehrer mit Naturwissenschaft beschäftigen wollten und sich deshalb vor 10 Jahren bei Joachim Denn gemeldet haben.
Und da war die Frage, gibt es eine Möglichkeit, bei uns was zu tun, ohne dass man mit der ganzen Klasse kommt? Und damals kamen wir dann eben auf den Gedanken, dass wir sagten, okay, wenn Schüler tatsächlich Lust haben, hier was zu machen, vielleicht können sie Freitagnachmittags zu uns kommen, wo am nächsten Tag dann keine Hausaufgaben fertig sein müssen und sie ein bisschen mehr Zeit haben und an kleinen Projekten arbeiten, die auch über einen längeren Zeitraum tragen.
Wichtig sei, sagt Joachim Denk, dass die Schüler hier in Ruhe ihren Interessen nachgehen können, mit denen sie in der Schule häufig eher unter sich sind. Hier geht das.
Dass das Rote dann das Auge wahrscheinlich ist. Genau, das Rote. Genau. Ja, das ist jetzt ein roter Fußkrebs.
Während Rajan in der Biologie forscht, interessiert sich Lennig vor allem für Informatik, Aurel für Geologie. Mit einer Jahresarbeit kann er 2 Forschern zuarbeiten, die gerade erst aus Madagaskar zurückgekommen sind.
Das ist nicht nur eine gute Tat, das ist durchaus auch hilfreich, weil das hilft, indem wir da also Erkenntnisse auch bekommen von den Schülern, die wir durchaus gebrauchen können und dann in Doktorarbeit mit einfließen können. Und diese Sachen, die dann Aurel, also der Schüler, macht, mit denen können wir dann durchaus was anfangen. Also das ist so eine Win-Win-Situation für beide.
Eine Zusammenarbeit mit den Forschern an echten Projekten. Viele Schüler würden auf diese Art merken, dass der Weg von der Schule hin zur Wissenschaft gar nicht so weit ist, sagt Joachim Deng. Außerdem könne er selbst von ihnen ja auch noch eine Menge lernen.
Lennig hier, seine erste Reaktion war, zu ChatGPT zu gehen, um was zu suchen, was ich noch nicht so drauf habe. Insofern wird man natürlich auch ein bisschen inspiriert. Und es macht natürlich auch Spaß, was wachsen zu sehen. Also Leute, die anfangs ein bisschen unsicher sind und allmählich dann immer sicherer werden in dem, was sie machen oder vielleicht tatsächlich mal zu einem Wettbewerb gehen. Also wir hatten tatsächlich auch schon Schüler, die bei Jugendforsch bis es zum Bundeswettbewerb gekommen sind und die in der Zeit, die sie bei uns waren, dann enorm an Selbstsicherheit gewonnen haben.
Mach mal den dazu, den brauchen wir nicht. Ah ja, da ist er doch. Mach mal den Stern auch zu, den brauchen wir auch nicht. Und jetzt suchst du das Verzeichnis, in dem du das gerade runtergeladen hast.
Seit 10 Jahren wachsen die Schüler im Freitagsforschungsclub so zu eigenen erwachsenen Persönlichkeiten mit wissenschaftlichem Interesse. Und ein Ende, sagt Joachim Deng, ist noch lange nicht in Sicht.
Ja, das merken Sie bei Ihren Workshops wahrscheinlich auch, ne? Wie interessiert Kinder und Jugendliche sind an dem Thema Ameisen auch.
Absolut. Ne? Es macht doch wirklich Freude, mit Jugendlichen und Kindern zu arbeiten.
Ja. Magdalena Sauger hat übrigens ein tolles Buch geschrieben über Ameisen, wo man natürlich noch viel mehr Fragen beantwortet bekommt, als wir das in dieser Sendung können. Sie wollten uns ja noch zeigen, wie Sie arbeiten, also wie Sie überhaupt an diese kleinen Tierchen rankommen.
Mhm. Also wir haben ja schon über den Staubsauger kurz gesprochen,
genau,
Dass der wichtig ist. Also als Ameisenforscher hat man so einen Handstaubsauger dabei,
ja,
der mit Einsaugen funktioniert, also das ist hier nicht elektronisch betrieben. Das heißt, man saugt einfach an dem einen Teil hier an. Keine Sorge, die Ameisen gehen nicht in den Mund hinein, da ist ein Netz dazwischen.
Ja, ja.
Und dann?
Wir tun mal so, als ob diese Reiskörner.
Saugt man da einfach, genau, super.
Oh, das geht ja ganz einfach.
Ja, geht ganz gut, oder?
Und dann, was passiert dann, wenn sie da drin sind?
Also jetzt sind die Ameisen im Gefäß drin, jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, sie hier aufzumachen. Sie rauszusammeln, sie zu beobachten und weiter zu verwenden, je nachdem, was die Forschungsfrage ist.
Ja, machen Sie mit einer Lupe. Das ist eine Lupe, ne?
Ja, genau. Ja. Also eine Lupe ist natürlich, Ameisen sind jetzt nicht so groß, eine Lupe ist natürlich ein wichtiges Utensil einer Ameisenforscherin. Und da schaue ich, welche Art es ist oder beobachte etwas, besonders wenn ich in der Natur, in dem Freiland bin und kein Mikroskop zur Hand habe.
Ja, und wie kommen die dann in so ein Kästchen, also auf so einen Spieß? Da müssen sie ja dran glauben, ne? Muss man ja sagen.
Das ist richtig, ja. Viele Merkmale lassen sich im Freiland oder an einer lebenden Ameise nicht bestimmen, die für die Artbestimmung nötig sind. Mhm. Das heißt, wir müssen oft auf Härchen schauen, die sich an bestimmten Körperstellen befinden, wie lang die Dornen sind. Manchmal müssen wir sogar Dinge abmessen. Und dafür präparieren wir die Ameisen auf Nadeln.
Ja, man kann. Wir haben auch einen kleinen Film darüber. Da kann man das vielleicht noch ein bisschen besser sehen, wie sie das machen.
Ja, also das Papier, auf das man die Ameise dann aufklebt, das macht man sich zuerst bereit.
Ja.
Dann nadelt man das auf eine Nadel hinauf. Also man spießt das auf. Das sieht man hier ganz gut. Dann kommt da ein Kleber drauf, ein wasserlöslicher Kleber. Und dann setzt man die Ameise mit dem hinteren Teil ihrer Oberschenkel, also mit den 4 hinteren Oberschenkeln könnte man sagen, setzt man die da auf, die schaut auch immer nach links. Und dann ist natürlich noch ganz wichtig das Etikett, wo wurde die Ameise gesammelt,
wer hat sie
gesammelt, das Datum, ja klar, weil sonst kann man ja nicht damit arbeiten, sonst weiß man nicht. Das ist ganz wichtig. Und so funktioniert das, also es ist doch ganz einfach.
Ja, wenn es mal fertig ist, wenn man weiß, wie es geht, dann ist das ganz einfach.
Ja.
Aber daran kann man natürlich dann alles genau erklären, was man über die Ameise wissen sollte. Sie haben ja schon gesagt, Ihre Lieblingsameise ist ja die Schnappkiefer.
Ja.
Welche ich besonders faszinierend fand, ist diese Blattschneiderameise.
Ja.
Da haben wir auch Bilder, Nahaufnahmen. Mhm. Was ist das Spezielle? Was können die?
Antibakterielle Dinge, Antifugale, die nicht der Speisepilz sind, damit hier alles im Garten gesund und sauber ist. Ja.
Wie alt werden die maximal, die Ameisen?
Also Ameisen können bis zu 26, sogar bis zu 29, 30 Jahre alt werden. Also sehr alt.
Uralt.
Das ist natürlich in Gefangenschaft, denn in der Natur ist das alles ein bisschen schwieriger zu erforschen. Das heißt, wer weiß, vielleicht können Ameisen sogar noch älter werden.
Ja, ja. Also Sie haben ja schon gesagt, es gibt noch so viel, was man nicht weiß.
Absolut,
ja. Sie müssen uns noch unbedingt erzählen, Sie sind ja eigentlich Betriebswirtschaftlerin, also kommen aus einer ganz anderen Ecke.
Ja.
Was war der Auslöser dafür, dass Sie gesagt haben, so, jetzt widme ich mein Leben nicht mehr dem Geld, sondern den Ameisen?
Also das war eine absolute Herzensentscheidung. Also ich habe das Gefühl, die Ameisen haben mich gefunden eigentlich. Also sie haben mich im Herz getroffen. Ich habe eine Ameise beobachtet. Ich habe da auf einem Auslandssemester über Ameisen etwas gelernt, habe dann einen Ameisen beobachtet und habe das gespürt, dass das die Tiere sind, denen ich mein Leben widmen sollte. Und das habe ich dann einfach gemacht. Also ich bin da diesem Gefühl einfach nachgegangen und bin da zurück nach Wien von meinem Auslandssemester, bin ans Naturhistorische Museum gekommen, habe jemanden kennengelernt dort, der sich bereit erklärt hat, mir etwas beizubringen über Ameisen. Und so ist es dann immer weitergegangen und ich habe diesen Weg dann nicht mehr verlassen.
Toll. Und Sie sind ja, haben ja wirklich dafür gekämpft, dass Sie dann auf abenteuerlichen Wegen in den USA dann noch als Biologin promovieren konnten. Weil Sie wussten ja alles, Sie hatten nur noch nicht den akademischen Grad, den Sie dafür brauchten.
So ungefähr. Also ich habe natürlich in meiner Doktorzeit, also in der Zeit, in der ich studiert habe, auch noch viel gelernt.
Ja.
Aber ja.
Ja, toll. Dann haben wir ganz am Anfang darüber gesprochen, dass jeder Mensch seine Entsprechung in einer Ameise hat. Was wäre ich denn für eine Ameise?
Das ist die Frage. Also sind Sie zum Beispiel musikalisch?
Ja, ich kann Gitarre und Klavier spielen. Ja.
Stylisch unterwegs? Haare gerne stylisch?
Ja, im Fernsehen ja, außerhalb des Fernsehens eher weniger.
Okay. Wie Sie sagen, sind Sie eher gesellig? Also
ja,
gerne
gesellig.
Unter Leuten?
Sehr gesellig, ja.
Hat in der Familie nur eine Person das Sagen oder ist das so eine ausgeglichene Sache?
Ja.
Okay, mögen Sie Blumen?
Ja.
Ja, okay. Gut, sind Sie reiselustig?
Ja, sehr.
Okay. Sind Sie gut organisiert?
So mittel.
Okay. Also ich glaube,
gespannt.
Die schwarze Zwergameise passt ganz gut.
Die schwarze Zwergameise, ja. Wie sieht die aus?
Ja, also die habe ich hier auch mitgebracht. Hier ist die schwarze Zwergameise zum Beispiel, die zweite Ameise. Die ist sehr, sehr klein.
Die da oben?
Genau, ja. Die ist sehr, sehr klein. Das oben ist eine Königin. Da drunter sitzt eine Arbeiterin, ist eine unserer kleinsten Ameisen. Also die ist gerne auf Blüten unterwegs. Die trinkt gerne den Blütennektar, bestäubt aber auch die Pflanze. Die lebt in sehr großen Kolonien von zehntausenden Individuen. Das heißt, die mag es, unter Ameisen zu sein. Und es gibt oft mehrere Königinnen, oder es gibt immer mehrere Königinnen in einer Kolonie. Das heißt, die stimmen sich ab. Da gibt es nicht nur eine Königin, die das Sagen hat.
Ah, das ist mir sehr sympathisch.
Ja,
also eine Arbeiterin, die gerne im Team lebt.
Alles die schwarze Zwergameise sind
süß,
Sie. Und bitte schön.
Was wir von Ihnen vielleicht so abschließend noch gerne wüssten, wie sollten wir umgehen mit den Ameisen, die uns auch hier im Norden in unserer unmittelbaren Umgebung andauernd begegnen?
Ja, mit Respekt vielleicht. Ja, also es ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Wenn Ameisen in unser Territorium eindringen, dann empfinden wir sie manchmal als unangenehm. Aber es ist immer wichtig zu denken, dass auch die Ameisen hier leben und dass es ein Miteinander ist, dass sie viele wichtige Aufgaben erledigen für unsere Umwelt, die wir vielleicht nicht unbedingt sehen. Und wie gesagt, ich glaube, gerade im Garten ist es eher vielleicht ein Miteinander. Natürlich, wenn jetzt die Pflanze voller Blattläuse ist, was natürlich für die Ameisen toll ist, weil sie eine große Herde haben, aber man könnte ja ein paar Blattläuse von der Pflanze nehmen und dann aber trotzdem ein paar lassen, dass die Ameisen trotzdem ihre Aufgaben erfüllen können. Das heißt, Natur ist ein Miteinander. Natur ist nicht nur eine Person oder eine Art, wie wir ja sind. Wir sind ja eine Art.
Ja, und deswegen, verstehe. Ja. Und wenn man mehr wissen möchte über die Ameisen in der Umgebung, die kann man ja auch anlocken. Womit kann man die anlocken?
Ja,
wir haben zwar nicht mehr viel Zeit, aber das vielleicht noch kurz als Tipp.
Also es gibt so verschiedene Ködermethoden, die man hat.
Ja.
Also Shortbread Cookie ist süß und ölhaltig, das mögen die Ameisen gerne. Peanut Butter. Viel Protein.
Und Thunfisch.
Und Thunfisch in Öl,
super.
Das mögen die
das
auch ganz gerne.
Das merken wir uns.
Ja.
Morgen kommt Aglaja Schischkowitz aufs rote Sofa, Schauspielerin. Es war so spannend, mit Ihnen zu reden. Also Sie sind die Schnappkiefer, was war ich nochmal? Ich bin die
schwarze Zwergameise.
Die schwarze Zwergameise und die Schnappkiefer sagen Tschüss, jetzt kommt Ihr Landesprogramm.